Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Michael Koss. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, guten Tag.
Und schön an alle und viele Grüße an alle, die uns jetzt zuhören. Herr Koss, wir wollen diesen Tag ein Stück weit sortieren. Wir müssen beginnen mit dem, was in Frankreich passiert ist gestern Abend. Gestern ist ein Mann ermordet worden mit einem Messer, nachdem er in seinem Schulunterricht Mohammed-Karikaturen hat diskutieren lassen. Und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der hat folgendermaßen darauf reagiert.
Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent. Et nous devons nous tenir tous ensemble. Citoyennes et citoyens. Et j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, dans ce moment, à faire bloc. À être uni.
Sie spalten uns nicht, wir müssen zusammenbleiben. Ich appelliere an Sie, als Mitbürger in diesem Moment zusammenzustehen. Das sind die richtigen Worte, absolut. Mich lässt das trotzdem immer ein Stück weit ratlos zurück, weil es so einen wiederholenden Charakter hat, der auch ein Stück weit trotzdem zeigt, dass wir nicht wirklich vorankommen.
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe mich jetzt auch gefragt, wie reagiert man auf so einen Anschlag? Man wird wohl etwas in der Art sagen müssen. Ich glaube, was wichtig ist dabei, sich zu vergegenwärtigen, ist, dass das in Frankreich, in dem französischen Kontext, was Herr Macron da sagt, noch einen etwas weiteren Klang, also noch mehr eine größere Klaviatur sozusagen anschlägt als vielleicht jetzt in Deutschland so eine Reaktion, weil die Schule einfach die Institution der Republik in Frankreich ist. Ja? Denn Frankreich hat ja ein anderes Verständnis von seinem Staat. Man wird nicht Franzose, indem man von Franzosen geboren wird. Wir haben da ja ein sehr nativistisches in Deutschland Verständnis, sondern man wird Franzose, indem man die Sprache lernt, indem man die Kultur erlernt. Und das in einem strikt laizistischen, also nicht religiösen Kontext. Und die Institution, ja, die Franzosen erschafft, das ist die Schule. Und wenn eben jetzt also so ein Anschlag stattfindet auf einen Lehrer, der letzten Endes diesem republikanischen Ideal genügt hat, dann ist das eben tatsächlich ein Angriff auf alle. Und dann kann man eben diese Referenzen, denke ich, noch besser nachvollziehen, die Herr Macron da aufruft.
Das wirft natürlich auch Fragen auf hinsichtlich der großen Diskussion, wer ist eigentlich Franzose? Dieses Frankreich ist ja auch nicht dasselbe, genau, als es vor 70 Jahren gewesen ist. Und auch da ist natürlich dann nochmal die Schule als Ort, wo Bildung ja eigentlich für alle gleich stattfinden soll, ja aber offensichtlich auch ein Ort, wo die verschiedenen Welten radikal aufeinandertreffen.
Ganz genau. Und vor allen Dingen, aus dem eben sich eine Gruppe zusehends herausbewegt, ja, weil sie ihn eben nicht als Ort der Gleichheit wahrnimmt. Ja, das ist ja genau die Aussage, die hinter dieser Tat steht. Ja. Wir sind am Ende, wir Einwanderer, Muslime, das können Sie sich jetzt ergänzen, das Wort, sind am Ende eben doch nicht Franzosen, wenn wir diese Institutionen durchlaufen haben, sondern bestenfalls Franzosen zweiter Klasse. Und ja, damit wollen wir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Also das geht wirklich ganz ans Eingemachte in diesem speziellen Fall.
Präsident Macron und die Behörden sprechen von islamischem Terrorismus. Wir wollen unseren Frankreich-Korrespondenten Jürgen König dazu holen. Herr König, was wissen Sie über den aktuellen Stand der Ermittlungen?
Der Staatsanwaltschaft wird es am Nachmittag geben. Nach bisherigen Behördenangaben ereignete sich die Tat gestern gegen 17 Uhr in Conflans-Sainte-Honorine. Das ist ein Vorort nordwestlich von Paris. Dort wurde ein Lehrer, wie Sie es gesagt haben, auf offener Straße ganz in der Nähe seiner Schule angegriffen und enthauptet. Anwohner riefen dann die Polizei, die kurze Zeit später kam und die Leiche fand. Der Hauptverdächtige wurde rund 600 Meter vom Tatort von der Polizei erschossen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Er sei mit einem Messer bewaffnet gewesen, habe außerdem eine Softgun mit Plastikkugeln bei sich gehabt und habe sich geweigert, die Waffen niederzulegen. Noch am Abend und während der Nacht gab es etliche Hausdurchsuchungen. 9 Verdächtige wurden inzwischen festgenommen, darunter die Großeltern, die Eltern und einen 17-jährigen Bruder des mutmaßlichen Attentäters, der wurde als 18-jähriger Tschetschene bezeichnet von den Behörden. Am Tatort wurden heute schon seit den Morgenstunden sehr viele Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet. Es herrscht dort, wie man sich denken kann, eine große Betroffenheit, eine große Trauer. Es hat etwas Unfassbares so im allgemeinen Bewusstsein, was da passiert ist.
Weil es eben auch gerade eine Schule ist, an denen was passiert. Herr Koss hatte gerade schon davon erzählt, dass ja die Schule auch einen ganz besonderen Stellenwert in Frankreich hat. Wie nehmen Sie das wahr, Herr König?
Das stimmt, unbedingt. Und was Herr Koss eingangs sagte, ist völlig richtig, kann ich nur unterstreichen. Wenn es auch eben, wenn auch die Tatsache unbedingt dazugehört zu diesem Thema, dass sehr viele Jugendliche und eben gerade Jugendliche aus Einwandererfamilien eben nicht oder nur in sehr geringem Maße überhaupt zur Schule gehen. Präsident Macron hat vor wenigen Wochen ein Gesetz auf den Weg gebracht, das er Gesetz gegen die religiösen Separatismen nennt. Er hat aber dabei in erster Linie die Muslime im Blick. Der Unterricht an öffentlichen Schulen soll für alle Kinder ab 3 Jahren verpflichtend werden. Und da hört man schon heraus, dass das eben bis jetzt nicht so ist. Diese Maßnahme richtet sich eben gegen die vielen existierenden Moscheeschulen, die es gibt im Umfeld der Metropolen. Es ist, man muss es so sagen, mittlerweile gängige Praxis, dass viele Muslime in Frankreich ihre Kinder nicht oder erst sehr spät in eine öffentliche Schule schicken. Sie unterrichten sie dann lieber zu Hause oder schicken sie eben in eine der Moscheeschulen, wo oft ja religiöse Extremisten predigen. Damit soll es vorbei sein, weil eben genau die Moscheeschulen als Hort der Radikalisierung junger Muslime angesehen werden.
Herr Koss, Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Bildung ja ein Anspruch des französischen Staates ist. Weil wenn wir das jetzt hören, dann muss man ja schon sagen, dass Anspruch und Wirklichkeit extrem auseinanderklaffen, nach wie vor.
Oder wieder? Das wäre die Frage, die ich jetzt hier nicht beantworten, aber kann aber gerne aufwerfen möchte. Frankreich war da mal. Also es gibt positive Referenzen, an die man jetzt anknüpfen kann. Vielleicht der größten Krise, auch da kann man streiten, des französischen Staates der letzten 150 Jahre, zu Beginn der sogenannten Dritten Republik, spätes 19. Jahrhundert, hat man sich darauf besonnen, eben die Schulen, die allgemeine Schulbildung ganz groß auszufahren, sage ich mal. Ja, und nicht eben eine Elite-Institution zu schaffen, wie dann später die ENA und früher das Collège de France oder, ne, sondern eben wirklich allgemeine Schulbildung im Sinne des Republikanismus, möchte ich mal sagen. Ja, Franzosen zu erschaffen, wenn man so will, durch allgemeine Schulbildung. Das hat damals sehr gut geklappt, hat eben dann außerdem dazu geführt, dass Frankreich ein sehr modernes Staatsbürgerschaftsverständnis bekommen hat, im Gegensatz zu Deutschland. Und meine Vermutung wäre, dass man da hat die Zügel schleifen lassen und in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten immer mehr auf Elitenbildung gesetzt hat. Ja. Und jetzt wäre es an der Zeit wahrscheinlich da wieder viel mehr, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, zu investieren in die allgemeine Schulbildung.
Welche Rolle sollten dabei diese Mohammed-Karikaturen sprechen? Die werden in Frankreich, auch in großen anderen Teilen der muslimischen Welt, seit Jahren kontrovers diskutiert. Herr König, gehört das in den französischen Schulunterricht?
Das ist die große Frage, die heute in allen Radio- und Fernsehstationen diskutiert wird. Denn man weiß ja über die Hintergründe dieser Tat von gestern, dass der Getötete ein Lehrer war, der zuletzt in der Schule die Mohammed-Karikaturen von Kurt Westergaard besprochen hat. Sie waren von Charlie Hebdo, von dieser Satirezeitschrift, Anfang September wieder veröffentlicht worden, aus Anlass des Prozessbeginns zu den Terroranschlägen vom Januar 2015, unter anderem auf die Charlie Hebdo-Redaktion. Und der gestern ermordete Lehrer hatte vor kurzem im Geschichtsunterricht das Thema Meinungsfreiheit behandelt, dabei auch ausführlich über die Mohammed-Karikaturen gesprochen. Es gab Drohungen gegen den Lehrer, auch gegen die Direktorin dieser Schule. Er wurde, der Lehrer, angezeigt vom Elternteil eines Schülers. Man weiß bis jetzt noch nicht, ob es eine Verbindung des mutmaßlichen Täters zu dieser Schule gab. Aber denkbar ist das natürlich schon. Und insofern fragen sich heute, und damit komme ich auf Ihre Frage, Herr Ramlow, zurück, wie soll man mit diesem Stoff umgehen? Natürlich muss man darüber sprechen. Man wird jetzt noch viel mehr darüber sprechen müssen. Aber wie das geschehen soll, das ist wirklich eine Frage, die hier niemand zu beantworten weiß. Zumal nun auch alle noch wirklich unter dem Schock der Ereignisse auch stehen.
Und zumal ja auch auch, Herr Koss, Sie gerade gesprochen haben, die Bildung des Franzosen, der Französin in der Schule stattfinden soll und wir ja diskutieren müssen. Franzose, Französin zu sein, es heißt heute etwas anderes. Es ist heute ein viel vielfältigerer, bunterer Topf, als er das eben vor einigen Jahrzehnten gewesen ist.
Auf jeden Fall, aber Stand jetzt würde ich am Anspruch des Laizismus festhalten, weil man nur so die eben zusehends heterogenen Menschen, die da zusammenkommen in der Schule, überhaupt unter einen Hut bringt. Man sollte sich vielleicht nur darüber im Klaren sein, dass dieser ganze Prozess der Säkularisierung, also der Zurückdrängung der Religion aus dem öffentlichen Raum im Allgemeinen und aus der Politik im Besonderen, eine ganz spezifisch westeuropäische Veranstaltung ist. Ja? Nur damit man sich der Größe des Problems immer bewusst ist. Ja? Das anderswo, da brauchen wir nach Osteuropa nur zu schauen, in die USA, und müssen jetzt noch gar nicht in vermeintlich exotische Weltregionen gucken. Anderswo ist Religion einfach von immenser Bedeutung, ja? Fürs tägliche Leben, aber auch in der Politik. Und das ist eben die Fallhöhe. Aber kein Grund nachzulassen aus meiner Perspektive, nur sich darüber bewusst zu sein, dass hier nichts von jetzt auf gleich passiert.
Michael Koss heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und vielen Dank auch nach Paris an unseren Korrespondenten Jürgen König. Herr Koss, wir wollen über Beherbergungsverbote sprechen, über Sperrstunden und vor allem, wie sie aufgehoben werden seit einigen Tagen von Gerichten. Gestern die Sperrstunde in Berlin. Und auch noch einmal das Beherbergungsverbot in Brandenburg. Wir haben heute Morgen gesprochen mit einem Minister aus Baden-Württemberg, Manfred Luncher. Der ist nämlich aus einer Regierung, die ich auch verkraften musste, dass das Gericht das Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg gekippt hat. Folgendes hat Manfred Luncher gesagt, er ist der Sozialminister in Baden-Württemberg.
Das ist das gute Prinzip, dass man auch nachsteuert, dass man sich korrigiert. Das zeigt ja gerade, dass der Vorwurf, man würde nur durchregieren, man würde nichts ernst nehmen, nicht zu halten ist. Und gerade weil wir diese unabhängigen Gerichte haben, die durchaus Entscheidungen treffen, die es Regierenden nicht leicht machen, die umzusetzen, zeigt, wie gut das System eigentlich funktioniert.
Mein Eindruck, Herr Koss, ist, die Gerichte sorgen für Klarheit, gleichzeitig unfreiwillig sorgen sie aber auch für mehr Chaos.
Ja. Da muss ich jetzt zustimmen und übrigens auch Herrn Lucher würde ich vollumfänglich zustimmen. Das entkräftet viele Vorwürfe und natürlich, wenn Sie 10 Gerichte entscheiden lassen, das wäre ja auch aus einer demokratischen Perspektive sehr fragwürdig, wenn die sich koordinieren würden. Ne? Dann kriegen sie wahrscheinlich am Ende 7 verschiedene Urteile und so ist es eben gekommen. Einiges kann ich als, wie das Horst Seehofer mal so schön genannt hat, Erfahrungsjurist, also jemand, der da nicht professionell wahnsinnig sich auskennt, nachvollziehen, anderes nicht. Aber ja, so ist es wohl.
Wo Sie auf jeden Fall mehr als nur Erfahrung haben, ist das Vergleichen von politischen Systemen. Sie schauen sich das ja unter anderem in der Bundesrepublik an. Und da muss man sich ja auch anschauen, den Dreiklang zwischen Regierungen, zwischen Parlamenten und zwischen Gerichten. Im Moment scheint es so, als ob die Gerichte die Aufgabe der Parlamente übernehmen, nämlich die Kontrolle der Regierung.
Richtig, also sie kontrollieren die Regierung, was allerdings so zumindest nur eingeschränkt richtig ist, ist, dass Parlamente Regierungen kontrollieren. Das ist eine große Fehlannahme, die einfach nicht aus der Welt zu bringen ist. Wenn überhaupt jemand eine Regierung hauptamtlich kontrolliert, dann ist das die Opposition und die hat per Definition keine Mehrheit, kann damit also erstmal zumindest von jetzt auf gleich nichts ausrichten. Eine Mehrheit, die Regierung trägt, weil wir ja ein parlamentarisches Regierungssystem in Bund und Ländern haben, eine Mehrheit, die steuert mit, die preist, wenn sie klug ist, ihre Meinung vorher ein, aber fällt nicht hinterher den eigenen Leuten in den Rücken sozusagen. Und deswegen sieht man von denen nicht viel. Die machen das natürlich auch nicht auf offener Bühne, sondern in den vielen Institutionen, die wir da so haben, Ausschüsse, informelle Gremien, sagen die den Regierenden schon durchaus, wo die Schmerzpunkte, die roten Linien, was es da für Metaphern mehr gibt, liegen. Und darin verhalten sich, so mein Eindruck, Regierungen nach wie vor. Also ich sehe auch bei den Parlamenten keine Probleme.
Dann bin ich mal ein bisschen spezifischer. Parlamente legitimieren den Einschnitt in Grundrechte. Und das ist auch im März passiert, im Rahmen des Infektionsschutzes. Da ist den Gesundheitsministern mehr Macht zugesprochen worden, zu interpretieren, was wichtige Schutzmaßnahmen sind. Aber der März ist mittlerweile schon ein paar Monate her. Die Frage ist nicht tatsächlich, ob Landesregierungen, die ja vor allem verantwortlich sind für die Umsetzung, und eben auch Landesparlamente, vor allem Landesparlamente, ihrer Pflicht da in den letzten Monaten nicht nachgekommen sind.
Also ich verstehe Ihren Punkt, und Gerichte sehen das ja auch durchaus kritisch. Ich glaube, in Hessen ist zum Beispiel gerade eine Verordnung gekippt worden, wo man gesagt hat, das muss, wenn überhaupt, ein Gesetz sein. Das ist dann auch wieder der Kernjob der Gerichte, das zu überprüfen, auf in aller Regel die Anrufung der Opposition. Aber die Mehrheit, ich habe durchaus ein Verständnis für parlamentarische Mehrheiten, wenn die sagen, es ist okay, so wie es ist. Ja? Und wir zeitigen auch die Konsequenzen. Und das kann sein, dass WählerInnen das furchtbar finden und sich das nächste Mal für eine andere Partei entscheiden. Das kann bedeuten, dass Gerichte das furchtbar finden und es kippen. Kann ich da jetzt erstmal kein Problem dahinter entdecken. Ja? Ich denke, hier wird dann auch Einsicht eine Rolle spielen. Und dort, wo Mehrheiten, zum Beispiel eben jetzt in Hessen, ist mir der Fall präsent, wo Mehrheiten merken, sie haben die Zügel zu sehr aus der Hand gegeben, bin ich frohen Mutes, dass sie dann auch gegensteuern.
Das heißt aber, wenn ich Sie schon richtig verstehe, die momentane Diskussion darüber, ob die Parlamente im letzten halben Jahr eine Art Winterschlaf gemacht haben, die können Sie nicht nachvollziehen.
Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist immer irgendwie, da werden viele Zwickmühlen aufgebaut. Ich will gar nicht sagen, dass es keine Fehlentwicklung gibt, das vielleicht kurz vorangestellt. Aber entweder wird da geschlafen und da wird gar nichts gemacht und die sitzen alle nur rum und es ist keiner da. Das hört man sehr häufig über Parlamente, wenn man im Plenum Bilder sieht, sitzen da ja oft nicht alle, ja, weil die woanders sitzen, zum Beispiel im Ausschuss. Ja?
Weil die also arbeiten.
Entweder ist eben große Faulheit oder es wird überaktiv agiert im Sinne von legislative Inkontinenz, ist auch so ein Begriff, den man dann immer wieder hört. Es wird für alles ein Gesetz erlassen und es ist alles viel zu kleinteilig und wir ersticken alle in Regulierungswut. Ja, mein Eindruck ist tatsächlich, das ist am Ende des Tages nicht so sehr ein Problem der Parlamente, sondern der Leute, die Parlamente immer an dem Leisten messen, der ihnen gerade passt, und wenn sie dann ihnen das Messer in der Tasche aufklappt, ihre Wut dort abladen. Aber da können Parlamentarier aus meiner Sicht vergleichsweise wenig gegen tun. Und deswegen mache ich meine, in Anführungsstrichen, Aufklärungsarbeit.
Vielen Dank dafür heute Mittag hier im Deutschlandfunk Kultur, Michael Koss. Herr Koss, wir wollen auch ein Stück weit zurückschauen, was in dieser Woche passiert ist. Und da muss man eigentlich auch ein Stück weit sagen, was ist eigentlich nicht passiert? Denn es sollte eigentlich eine Einigung geben zwischen Europa und Großbritannien bezüglich eines Handelsvertrags. Denn die Briten sind schon offiziell aus der EU raus. Es geht aber noch darum, was ab dem 1. Januar nun für eine wirtschaftliche Verbindung existieren soll. Beim Gipfel ist nichts passiert, und das hier hat Boris Johnson, der britische Premierminister, danach gesagt.
We will prosper mightily as an independent free trading nation, controlling our own borders, our fisheries and setting our own laws. And in the meantime, the government will of course be focusing on tackling COVID and building back better, so that 2021 is a year of recovery and renewal.
2021 wird ein Jahr der Erneuerung, und er hat es in seiner kurzen Ansprache gestern nicht explizit gesagt, aber er hat eigentlich die ganze Zeit gesagt, es wird kein Deal geben, höchstwahrscheinlich. Ich glaube ihm das nicht. Ich glaube, das ist einfach nur weiteres Pokerspiel.
Ja, dem stimme ich vollkommen zu, und ich musste sehr schmunzeln, als ich gelesen habe, was Angela Merkel gesagt hat. Sie hat, ich krieg's nicht genau zusammen, sie hat gesagt, ja, ein Deal wäre besser als kein Deal und wir müssen uns jetzt alle hinsetzen und die letzten Meter sind immer die schwersten. Also ganz kleinteilige, einerseits banale Aussagen, die aber in ihrem tieferen Sinn, und deswegen erwähne ich es hier, eigentlich erst erschließbar sind, wenn man eben diese Tarzan rennt durch den Wald und schlägt sich auf die Brust Aussagen von Boris Johnson dagegen hält. Ja? Da spielen, glaube ich, auch tatsächlich Geschlechterfragen eine riesige Rolle. Ja? Dieses männliche, wir haben alles im Griff und das läuft hier bei uns, gegen ein, ja, jetzt warten wir einfach mal ab. Und hinterher sehen wir, was passiert ist. Und Johnson versucht natürlich hier so einen Teppichhandel aufzuziehen. Ja, der sagt, wir sind bereit, das muss man sich vorstellen, so in der Spieltheorie gibt es die Annahme von zwei Autos, die aufeinander zufahren. Und der eine, um zu zeigen, er wird nicht ausweichen, schmeißt das Lenkrad aus dem Fenster. Ja, das ist, was Johnson gerade macht. Und Merkel sagt, ja, ich weiß, aber das ist jetzt erstmal egal. Wir fahren mal weiter und dann gucken wir. Und dann gucken wir uns die Wirtschaftskraft an, der EU und von Großbritannien. Und vielleicht geht die Tür dann wieder auf. Schauen wir mal. Ja? Und so, denke ich, muss man das eben auch handhaben. Das ist wieder mal schreien oder jammern oder wie pfeifen, sagt man, glaube ich,
im Walde. Bei jemandem wie Johnson scheint es ja so, dass zumindest nach außen, da muss er ein sehr guter Pokerspieler sein, dass das, was vernünftig wäre, rational, keine Rolle spielt, sondern eher das, was politisch als gute Inszenierung gelten kann. Also könnte man auch argumentieren, das kann man jetzt auch bis zum Ende weiterdrehen. Es wäre jetzt nichts Neues, wenn Boris Johnson am Ende sagt, ja, es geht uns schlecht, aber auch das liegt nun nicht an mir, sondern an der Europäischen Union.
Das ist richtig. Also er kann auf jeden Fall seine Superlative mittlerweile fast schon in Trump-Manier faktenunabhängig und das Volk bringen. Wir haben ja auch die beste Antwort auf die Corona-Krise gefunden. In Großbritannien die schnellsten Tests und alles das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ein Politikstil, der tatsächlich aus den USA kommt, der von seinem Berater, glaube ich, Dominic Cummings, stark forciert wird und der einfach darauf abzielt, mit harten Bandagen zu kämpfen und festgefügte Annahmen völlig über den Haufen zu werfen. Aber am Ende ist es einfach ein Versuch, durch völlig unorthodoxen Politikstil am Ende doch ein Deal. Es ist ja wieder ein Deal. Ja. Trump war doch der Dealmaker, der hat doch so ein The Art of the Deal, ein Buch geschrieben. Also das ist wirklich dieser Politikstil. Wahnsinnig anstrengend, aber ich glaube, man kann ihm nur mit dezidierter Sachlichkeit, wie Merkel das auch macht,
begegnen. Aber gerade bei Cummings, das ist ja so ein enfant terrible, auch der Mann, von dem man sagt, das ist der eigentliche, das eigentliche Gehirn hinter der Brexit-Entscheidung und auch jetzt hinter den strategischen Entscheidungen der britischen Regierung. Was ist das für ein Typ? Kennen Sie da mehr darüber? Weil das ist immer so, er wirkt immer so, ja, wie so ein Schattenminister. Man hört immer von ihm, aber weiß nicht so wirklich, wie viel Macht und Einfluss der wirklich hat.
Und da ich natürlich auch nicht Inneninsider im britischen politischen System bin, weiß ich auch nicht viel mehr. Aber mir scheint der wirklich jemand zu sein, der sich Politik zu einem ganz geringen Maß durch Inhalte anguckt, sondern durch Verhandlungen. Ja? Er will einfach der sein, der am Ende reüssiert, der als Sieger vom Platz geht. Mit was man gewonnen hat und in welchem Wettbewerb, ist vollkommen egal. Also so ein Sportansatz an die Politik, der dann aber eben einen auch dazu verleitet, die ersten Dinge zu machen, nur um am Ende besser dazustehen, egal auf welch niedrigem oder hohem Niveau.
Aber schon geleitet von der Idee, dass es als einzelner Staat besser funktionieren wird als innerhalb der Europäischen Union.
Das glaube ich tatsächlich nicht. Also dies ist natürlich die Idee, die jetzt vertreten wird, aber die folgt vor allen Dingen daraus, dass man irgendetwas wahnsinnig Unorthodoxes machen wollte. Ursprünglich. Und wenn man in der EU drin ist, ist es unorthodox rauszugehen. Zumal wenn man dann das erste Land ist, das jemals rausgeht und damit davon zu kommen. Also ich glaube, ja, es geht mehr darum, als würde man im Pub stehen und prahlen, was man alles am Ende so hinkriegt, womit man davonkommt, ja? Als dass das jetzt wahnsinnig inhaltlich getrieben ist. Über Johnson geht die auch von ihm nicht dementierte mehr. Er habe zwei Reden vorbereitet, kurz bevor er sich geäußert hat, wie er eigentlich zum Referendum steht. Pro und Contra und hat sich dann kurzfristig für Contra entschieden. Da sehe ich jetzt weder bei ihm noch bei Cummings irgendwelche wahnsinnigen inhaltlichen Präferenzen.
Michael Koss ist heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Professor für Politikwissenschaft in Lüneburg. Herr Koss, heute gibt es zum ersten Mal einen gemeinsamen Bewerbungstermin der drei Männer, die CDU-Vorsitzende werden wollen. Und zwar bei der Jungen Union, also der Nachwuchsunion. Alles natürlich erstmal nur per Online-Videokonferenz. Wie wichtig ist das? Das sind 100.000 Mitglieder. Es ist aber natürlich auch ein kleiner Verband innerhalb der großen Union, die sich schon selber gerne als Motor sehen, von vielen älteren CDU-Mitgliedern aber eher als, nennen wir es mal, nervender Motor auch mitinterpretiert werden.
Ja, ich habe die Zahlen nicht parat, aber ich denke, die Seniorenunion würde ich schon so auf 300.000 taxieren. Mag ich jetzt völlig falsch liegen. Deutlich stärker als die Junge Union ist sie allemal. Und mein Eindruck ist, dass in der CDU, also in der Union, es etwas gemächlicher zugeht als beispielsweise bei der SPD, wo die Jusos im Allgemeinen und Kevin Kühnert als damaliger Juso-Chef im Besonderen auf die Kandidatenauslese tatsächlich einen beträchtlichen Einfluss genommen haben. Das passt dann halt auch besser. Man ist irgendwie jung, links, revolutionär. Aber wenn man konservativ ist, dann ist vielleicht jung eben nicht das erste Attribut, das einem so einfällt. Und deshalb Ja, es ist immer gut zu reüssieren, ja, für die Kandidaten in einer Möglichkeit sich darzustellen und auch noch parallel mehr oder weniger. Das kommt ja gerade Corona-bedingt nur selten vor. Aber kriegsentscheidend wird es aus meiner Sicht nicht werden.
Aber sind die nicht auch doch ein Stück weit Taktgeber, wenn wir zum Beispiel mal schauen, wie eine nachkommende Generation an Konservativen sich zum Beispiel anschaut, das Verhältnis zwischen der Generation, wenn es um Rentengerechtigkeit geht? Da geht es ja ganz oft das Argument, die Große Koalition erhöht die Renten hier und da und dort, am Ende müssen es die Jüngeren bezahlen. Mhm. Das wird ja auch für einen zukünftigen CDU-Vorsitzenden schon ein wichtiges Argument sein müssen.
Aber gerade auf der Front hat sich die Junge Union eigentlich mal sehr, sehr die Finger verbrannt. Ein damaliger Vorsitzender, dessen Name mir gerade nicht präsent ist, hat sich nämlich mal dafür ausgesprochen, Leuten ab 80 war, glaube ich, seine Altersgrenze, keine künstlichen Gelenke mehr zu bezahlen. Und das, ich glaube, das hängt, so wie damals die Aussage von den Besserverdienern der FDP heute noch wie ein Mühlstein um den Hals hängt, ist das so ein epischer, so eine epische Selbstzerstörung der Jungen Union gewesen, die ihr parteiinternes Gewicht durchaus verringert zumindest hat. Sie buddeln sich da langsam wieder aus dem Loch. Die Partei gibt ihr auch alle Gelegenheit, weil es ständig auf einmal in der Arena der Union irgendwo den Daumen hoch oder runter zu machen was gibt, ja, zum Beispiel die Kandidatenkür. Aber ich glaube, dass eher die Wahrnehmung von außen, also die mediale Wahrnehmung auf die Performance der drei Kandidaten wichtig ist, als das, was die Junge Union selbst am Ende denkt. Entschuldigung, Junge Union.
Philipp Missfelder war derjenige.
Danke, danke.
Der das gesagt hat, der später auch in frühen Jahren schon verstorben ist. Jetzt muss man aber noch mal kurz sich anschauen, es beginnt jetzt sozusagen eine neue Phase dieses Bewerbungskomplexes. Wird sich das Rennen dadurch nochmal wesentlich verändern zwischen den drei Kandidaten? Wir haben Norbert Röttgen, wir haben Jens Spahn, wir haben Armin Laschet.
Da möchte ich fast zurückfragen.
Quatsch, Jens Spahn war falsch. Das wollen alle. Es ist nicht Jens Spahn, es ist natürlich Friedrich Merz.
Ich habe es nicht gemerkt, also von daher wenigstens Sie sind wach. Da möchte ich fast zurückfragen, welches Rennen? Also es ist ja irgendwie mehr so ein Stop-and-Go-Veranstaltung, Corona-bedingt. Mein Eindruck ist, dass die große Frage eine ist, die hier gar nicht im Griff haben, nämlich was ist eigentlich mit dem Mann südlich des Mains?
Der aus Bayern.
Genau, ganz genau, also Markus Söder. Gegen den geht es und ob da jetzt intern noch so viel Spielraum ist oder doch nicht alle sich festgelegt haben schon längst, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht ermessen.
Aber Sie glauben, dass es eher auf Söder irgendwann hinauslaufen könnte, der ja eigentlich sich sehr zurückhält?
Ich glaube, dass die große Frage eher ist, wer auch immer hier jetzt als Sieger hervorgeht, ob der sich gegen Söder wird durchsetzen können, wenn es um den eigentlichen Preis, um den alle konkurrieren, nämlich die Kanzlerkandidatur geht. Und da, glaube ich, geht jetzt noch sehr viel Wasser, die Spree und sonstige Flüsse in Deutschland runter, als dass man da aktuell mehr als eine reine Spekulation zu äußern könnte.
Herr Koss, heute beginnt die öffentliche Beteiligung bei der deutschen Suche nach einem Atommüllendlager. Es gab im September einen Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Der sagt, knapp die Hälfte der deutschen Fläche, das sind 90 zusammenhängende Gebiete, knapp 50% der Fläche in Deutschland, sind geologisch geeignet dafür, ein Atommüllendlager für tonnenweise hochradioaktiven Atommüll bereitzustellen. Im Gesetz steht auch, die Bürger sollen sich an der Diskussion beteiligen. Wir wollen nämlich kein zweites Gorleben, als wir jahrelang darüber gestritten haben und im Endeffekt wir nicht vorangekommen sind, weil es keine Beteiligung gegeben hat. Jetzt sagen aber einige Umweltschützer, das hier, was wir jetzt erleben werden, ist auch keine richtige Beteiligung. Zum Beispiel Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt.
Das ist ein wahnsinniger Zeitdruck bei dieser Fachkonferenz. Also man hat nur ein halbes Jahr, um sich in diese komplizierte Materie als Laien einzuarbeiten. Die Betroffenen starten ja bei null. Die BGE hat schon 3 Jahre gearbeitet. Und jetzt kommt Corona noch obendrauf. Das heißt, es ist gerade gar nicht möglich, dass sich Zivilgesellschaft überhaupt organisiert, dass die Menschen in diesen Teilgebieten zusammenkommen und das in Ruhe besprechen.
Wie viel Zeit braucht denn Zivilgesellschaft?
Würde ich jetzt erstmal sagen, ja, willkommen in der parlamentarischen Demokratie, Herr Steyer. Das war mal der Grund, warum wir Entscheidungen an Politiker delegiert haben, weil wir uns nicht um alles immer die ganze Zeit kümmern können. Das jetzt als Vorwurf anzuwenden, um zu sagen, so können wir weit nicht weitermachen, ist so ein bisschen die Oma die Treppe runterwerfen und fragen, warum rennst du so schnell? Also man versucht ja sozusagen den Schritt zurück zu machen und zu sagen, hier sind jetzt Leute gewählt worden, die sollen eigentlich entscheiden, aber manches ist so wichtig, dass man trotzdem rückbinden muss. Aber ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Verständnis dafür, dass man in diesem Prozess, der tatsächlich, wann ging das mit Gorleben los? Herr Ramlo, Sie wissen ja immer alles. Wissen Sie das auch? Das ist auf jeden Fall möglicherweise vor unserer Geburt alles mal losgegangen, weil ich noch weiß, dass Albrecht der Ministerpräsident in Niedersachsen war.
Ende der 70er, Anfang der 80er. Ne,
der das Ding mal nach Niedersachsen geholt hat oder es aufs Auge gedrückt bekam. Da kann man, glaube ich, streiten. Kurzum, ja, also ich verstehe, dass man auf jeden Fall einbinden muss, aber einbinden im Sinne von, man hat dieselbe Informationsgrundlage wie die Entscheider und darf sich genauso lange darin einarbeiten, das würde nicht einbinden bedeuten, sondern das wäre sowas wie Volksgesetzgebung. Das habe ich noch nirgends je funktionieren sehen.
Aber braucht es nicht, wenn es schon keine Volksgesetzgebung gibt oder funktioniert, braucht es nicht eine maximale Form der Beteiligung, damit wir eben Gorleben nicht erleben? Und mit maximal meine ich tatsächlich auch mehr als nur jetzt seine Bedenken äußern können. Dann wird das irgendwo aufgeschrieben und dann wird es aber trotzdem nicht weiter in Betracht gezogen. Also wir werden ja schon bei dieser elementaren Frage, die ja über Legislaturperioden hinausgeht, über unser Leben, über das Leben von Kindern und Enkeln, brauchen wir da nicht eine Form von Beteiligung, die höhere Ansprüche hat, als was wir bisher erlebt haben?
Ja, Sie sehen ja schon in mir, jetzt haben Sie ja einen Verteidiger, ne, dieses ganzen Delegationsverfahrens sitzen. Was man, glaube ich, braucht, ist eine Kommunikation der Grundlage. Mein Verständnis ist, dass man sich ja jetzt wirklich ganz stark davon leiten lässt, wo wirklich aus einer wissenschaftlichen, geologischen Perspektive der beste Ort ist und den dann nimmt, wenn er nicht, glaube ich, gerade mit einer Millionenstadt obendrauf besiedelt ist. So. Wenn das so ist, dann würde aus meiner Sicht Beteiligung in erster Linie bedeuten, dass die Grundlagen dieser Entscheidung allen, die das wissen wollen, möglichst zeitnah zugänglich gemacht werden, ja? Sodass die sich da einarbeiten können. Wir können ja eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt, so ist es in Deutschland und vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, sowieso mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das letzte Wort darüber Gerichte sprechen werden. So, das heißt, ich tue mich dann eben schwer, jetzt zu sagen, hier ein halbes Jahr ist jetzt kriegsentscheidend in die eine oder andere Richtung. Hauptsache, es wird nichts unter Verschluss gehalten. Das scheint mir zentral zu sein. Und man gibt die Logik eben, ich bin ganz großer Kritiker davon, politische Entscheidungen wissenschaftlich zu begründen. Aber hier ist mal die Ausnahme, die Regel bestätigt, weil man das ganz gut machen kann. Nur wenn man eben zwischen zwei Gleichwertigen aus wissenschaftlicher Perspektive, dann können politische Gesichtspunkte reinspielen. Kurzum, das alles muss kommuniziert werden, ja, damit man darüber diskutieren kann. Aber dieser Zeitdruck, der hier unterstellt wird, der künstlich von Seiten der Politik aufgebaut wird, da gehe ich jetzt erstmal nicht mit.
Michael Koss bei uns im Deutschlandfunk Kultur und eine Anmerkung noch dazu. 1977 war die Entscheidung für Gorleben.
Ich war gerade so geboren.
Unsere Stunde mit Michael Koss von der Universität Lüneburg, die ist jetzt schon wieder vorbei. Herr Koss, wir sprechen gleich 3 Stunden lang über Bücher hier im Deutschlandfunk Kultur, weil die Buchmesse natürlich nur rein digital stattfindet. Digitale Buchmesse oder lieber physische Buchmesse?
Ja, wenn ich die Wahl habe, physische. Aber wer fragt mich? Außer Ihnen, ja. Herr Ramloch. Dafür vielen Dank übrigens.
Und den Dank gebe ich zurück.